Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Volkan Öztürk. Habt noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Zuhören.
Damit moin und schöne Grüße aus Rostock City, aus dem hohen Norden. Herzlich willkommen zurück beim New Work Chat Podcast, Episode 199. Ihr seid wieder richtig hier, denn es geht um die neue Arbeitswelt und die Frage, wie wir sie menschenfreundlicher gestalten können. Mein Name ist Gabriel Rath. Seit 5,5 Jahren mache ich diesen Podcast, darf mich hier mit wirklich interessanten Menschen darüber unterhalten, wie sie ihren Purpose gefunden haben oder auch ihrer Leidenschaft heute nachgehen können. Mich interessiert, an welchen Stellen sie auch mitarbeiten und die Zukunft der Arbeit mit designen, wenn man so möchte. Heute geht es um das Thema Feedback. Sicherlich ein Thema, mit dem wir uns alle schon mal beschäftigt haben, mehr oder weniger. Er beschäftigt sich bei Bosch ganz intensiv mit dem Thema Feedback, ist dort Feedback-Trainer. Ganz genau gesagt, Product Owner, Team Lead, Feedback Landscape. Ja, also sie sprechen von Feedback Landschaft, nehmen das Thema sehr, sehr ernst. Und das hören wir uns heute an. Volkan Öztürk ist heute bei mir. Er kennt sich extrem gut aus, ist nebenbei auch noch Speaker und Leadership Feedback Trainer und hat sich die Zeit genommen, mit mir heute über Bosch, über die Kultur von Bosch und über das Thema Feedback zu sprechen. Ich glaube, das ist sehr hilfreich, auch am Anfang dieses Jahres, denn wir werden noch viele, viele Gespräche führen und sicherlich auch gerade in diesen Zeiten, in denen man auch politisch diskutiert, müssen wir uns vielleicht noch besser überlegen, wie wir uns auch Feedback geben, damit wir uns weiterentwickeln können. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß und viel Freude beim Zuhören. Wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Ja, und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Volkan heute bei mir ist. Schöne Grüße aus dem regnerischen, kalten Rostock.
Einen wunderschönen guten Tag. Moin hier aus Hildesheim, Gabriel. Danke dir.
Wie ist die Lage?
Die Lage ist gut. Die Lage ist gut. Ich freue mich, dass wir heute über ein aus meiner Sicht unterschätztes Thema sprechen dürfen.
Ja, da sind wir schon mittendrin. Es geht heute um Feedback rundherum. Hast du heute schon Feedback bekommen?
Ich habe heute noch kein Feedback bekommen, Gabriel, nein. Vielleicht nach unserem Talk heute hier, würde mich sehr freuen.
Aber fangen wir mal ganz vorne an. Ich habe ja so eine schöne Einstiegsfrage. Als Vater von 3 Töchtern versuche ich natürlich auch die Kids in die Arbeitswelt schon so ein bisschen reinzuholen. Also in diesem Podcast, die mittlere Mathilda, 10 Jahre alt, spricht das Intro. Manchmal auch die kleine Schwester, die Frieda, aber die Einstiegsfrage ist trotzdem, wie würdest du eigentlich der Mathilda, 10 Jahre alt, erklären, was du so tust?
Liebe Mathilda, erwachsene Menschen wirken immer sehr erwachsen. Die Wahrheit jedoch ist, dass sie sich oft nicht die Dinge sagen, die sie eigentlich wirklich denken und fühlen. Und ich bringe diesen erwachsenen Menschen bei, dass sie auf eine Art und Weise miteinander sprechen, die erleichtert, die stärkt, verbindet und eigentlich dafür sorgt, dass sie so richtig erfolgreich zusammenarbeiten und wirken können. Hättest du Bock mitzumachen?
Zweite Frage wäre vermutlich, wie kann man damit dann Geld verdienen?
Damit kannst du insofern Geld verdienen, wenn du das Ganze mit Leidenschaft machst und ein Stück weit Feedback-Konzepte entwickelst, die wirklich gut funktionieren, die auch Menschen Spaß machen, die eher introvertiert sind und vielleicht bei dem Thema eher Schweißausbrüche kriegen und denen trotzdem aufzeigen kannst, hey, das funktioniert mit guten Methoden, mit durchdachten Methoden, die halt auch zu dem passen, wo die Menschen stehen. Und ich glaube, mit der Gießkanne kann man da kein Geld verdienen, sondern da braucht's ein aktives Ohr und zugeschneiderte Konzepte, dann kannst du damit Geld verdienen.
Und das schauen wir uns heute auch mal an, wie deine Arbeit eigentlich so aussieht, wie du anderen auch dabei hilfst, Feedback zu nehmen und auch zu geben. Das geht ja in zwei Richtungen mindestens. Mhm. Aber vielleicht noch mal ein bisschen zu dir. Erklär uns doch mal, wo kommst du so her? Was hast du so in deiner Kindheit und Jugend gemacht? Wie sah so dein Leben vor der Arbeit eigentlich aus?
Ja, danke, Gabriel. Mein Name ist Volkan Öztürk. Ich bin geboren in Hildesheim. Das heißt, wenn man die Deutschlandkarte sich vor Augen führt, so, ich sag mal, Mitte bis eher Norden sagen, bei Hannover, groß geworden, ziemlich gut behütet, klassisches Arbeiterkind, das, glaube ich, sehr früh lernen durfte, von nichts kommt nichts. Und dieser Ehrgeiz hat mich dann über das Abitur hin zum dualen Studium bei Bosch getragen, wo ich dann, ich sag mal, ja, innerhalb von 3 Jahren ziemlich viele verschiedene Bereiche kennenlernen durfte, was super, super spannend war, mal auf verschiedensten Funktionen verschiedenste Menschen kennenzulernen. Und ja, nach dieser sehr, sehr spannenden Ausbildung bei Bosch ging es dann für mich nach Stuttgart, also weiter in den Süden, wo ich dann, ja, ich sag mal, weitere berufliche Stationen durchlaufen konnte, alles so rund um Führungskräfteentwicklung, alles rund um Organisationsentwicklung, und habe einfach gemerkt, wie spannend diese Themen einerseits immer mehr werden, aber andererseits sie mir auch einfach liegen. Und deswegen, das ist so ein bisschen der Weg jetzt mal in einer Minute.
Ja, Bosch ist ja einer der erfolgreichsten Konzerne der Welt, kann man sagen. In vielen Bereichen sicherlich auch Weltmarktführer. Was würdest du denn sagen, warum lohnt es sich, zu einem Konzern zu gehen und nicht zu einem Startup oder zu einem Mittelständler? Man hat ja heute auch in dieser Arbeitsmarktsituation viele Optionen. Warum ist das eine gute Idee, auch zu einem Konzern wie Bosch zum Beispiel zu kommen?
Genau, also vielleicht erstmal eine wichtige Aussage vorweg. Du hast es gerade gesagt, Bosch ist ein sehr, sehr erfolgreicher Konzern, und Feedback spielt dabei eine sehr, sehr zentrale Rolle, damit das so bleibt. Da können wir dann gleich nochmal drüber sprechen. Aber unabhängig davon, zu deiner eigentlichen Frage, Gabriel, warum ich die Arbeit im Konzern so spannend finde, ist, ich glaube, das kann man pauschal schwierig beurteilen, aber für Bosch spricht aus meiner Sicht mehr denn je, dass wir ein sehr werteorientiertes Unternehmen sind. Das heißt, wir haben mit der Stiftung im Rücken, sage ich mal, einen ganz, ganz klaren gesellschaftlichen Mehrwert, den wir durch unsere Gewinne leisten. Diese Werte spüren wir aber auch tagtäglich, darf jetzt seit 11 Jahren mich als Boschler bezeichnen. Das spüre ich tatsächlich tagtäglich in der täglichen Arbeit. Und das macht einfach richtig viel Spaß, in diesem sehr werteorientierten Unternehmen mitwirken zu dürfen. Und aus meiner Sicht jetzt die spannendste Zeit, weil es einfach die wohl größte Transformation ist, vor der dieser Konzern gerade aktuell steht. Und da mitzuwirken und Gas zu geben, da bin ich super dankbar für.
Vielleicht kannst du auch mal den Leuten, die Bosch als Marke kennen, und das unterstelle ich mal, tun alle, aber vielleicht kannst du uns mal so einen Eindruck davon geben, wie groß ist eigentlich dieser Konzern? Der ist ja weltweit aktiv. Also du musst uns jetzt hier keinen aktuellen Report runterrattern, aber vielleicht kannst du uns mal so eine Vorstellung geben.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also klassisch, man kennt es, wenn man an Bosch denkt, denkt man an Kühlschränke und höchstens noch an Scheibenwischer vielleicht. Ja, aber tatsächlich ist es so, dass Bosch aus verschiedensten Unternehmensbereichen besteht. Und allein der Unternehmensbereich Automotive, also der sogenannte BBM, ja, für Mobility, beschäftigt allein in Deutschland so der Umsatz dieser Unternehmenssparte macht nahezu die Hälfte aus, ja. Und wir haben in Summe über 400.000 Mitarbeiter weltweit. Das ist echt eine große Zahl an Menschen, die man so irgendwo beschäftigen darf, und sind quasi einfach mit diesen Unternehmensbereichen sehr breit aufgestellt. Es gibt beispielsweise, Gabriel, nahezu kein Auto auf den deutschen Straßen, wo nicht irgendwo Bosch-Teile verbaut sind. Das sind auch viele Teile, die wir nicht so als Otto-Normalbürger sofort erkennen und sehen. Da sind ziemlich viele Teile einfach von Bosch verbaut. Das ist weltweit der größte Automobilzulieferer beispielsweise. Ja.
Was kannst du uns zu den Werten erzählen? Das ist ja auch ein großes Thema gerade, wenn wir über Arbeit, Zusammenarbeit sprechen. Es gibt Beratungen, die sind darauf spezialisiert, auch Unternehmen dabei zu begleiten, nochmal sich darüber Gedanken zu machen, weil Werte immer schon wichtig waren, glaube ich, aber jetzt auch nochmal wieder an Bedeutung gewonnen haben, weil sich eben auch viele Mitarbeitende danach sehen, eine klare Ausrichtung zu haben, auch neue Leute, die sich überlegen, wo gehe ich hin, möchten gerne wissen, wofür steht das Unternehmen. Wie sieht das bei euch intern aus? Habt ihr die in irgendeiner Form in einem Mission Statement oder habt ihr die in irgendeiner Form auch im Intranet? Wie erlebt man die oder wie sieht und erfährt man die Werte?
Ja, ist eine spannende Frage, die ich sicherlich für 400.000 Mitarbeiter nicht gleichermaßen pauschal beantworten kann. Ich kann das aus meiner subjektiven Brille einmal darstellen. Ich beobachte auf Konzernebene, dass wir diese von dir genannten Werte, die sogenannten Bosch-Werte sind übrigens auch im Internet nachzuschauen, da ist jeder Wert in Ruhe beschrieben oder detailliert beschrieben. Aus meiner Sicht ist diese Beschreibung oder die Folien, die dabei gezeigt werden, sind das eine, aber viel wichtiger ist das, was gelebt und erfahren wird in der Realität. Und da muss ich schon sagen, dass wenn ich ein Stück weit bei uns einmal mal schaue, wie ja Entscheidungen getroffen werden, wie wir Mitarbeiterpartizipation leben, wie wir immer wieder auch in diesen, ich sag mal, eher strategischen Themen auch Kanäle für die Mitarbeiter öffnen im Intranet, wo es darum geht, Ideen einzusammeln, wo es darum geht, sich einzubringen, da merke ich dann doch, dass diese Werte auch wirklich Hand und Fuß haben, in Anführungsstrichen, und es eben nicht einfach nur Floskeln sind, die auf irgendwelchen Folien stehen. Das heißt, für mich als Mitarbeiter jetzt in einem ganz speziellen Bereich, ich bin quasi im Einkauf für den Automobilbereich tätig, muss ich sagen, wenn ich so mir so anschaue, wie wir zu bestimmten Entscheidungen kommen, wie auch bestimmte Dinge kommuniziert werden, da erlebe ich einfach tagtäglich, auch wenn jetzt natürlich die Situation aktuell rauer ist, trotzdem ein sehr hohes Maß an Empathie, an Menschlichkeit, an Partizipation, was natürlich aber auch stark mit meinen eigenen Führungskräften zusammenhängt, ein Stück weit. Ne? Genau.
Ich kann mich auch noch im Kontext von auch werteorientierte Zusammenarbeit an Working Out Loud erinnern. Da war Bosch ja auch schon sehr, sehr früh dabei. Mhm. Und ich habe es auch gerade nochmal nachgeschaut. Da geht ja auch immer noch einiges, soweit ich weiß. Es gibt ja auch Unternehmen, die haben sich da mittlerweile auch ein bisschen zurückgezogen. Working Out Loud hatte ja vor ein paar Jahren auch wirklich einen großen Peak in der Diskussion. Vielleicht ist es auch in gewisser Weise jetzt in die Normalität so ein bisschen übergegangen, aber das ist auch etwas gewesen, was man sich bei Bosch früh angesehen hat, ne? So neue Methoden auch des Lernens und Vernetzens.
Ja, unbedingt. Ich glaube, Working Out Loud spiegelt sowohl inhaltlich als auch von der Methodik her ganz viel von dem da, was wir in Zukunft leben möchten. Das Vernetzen, das Offene, das Teilen, ja, das transparente Teilen von Wissen und Erkenntnissen. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade aktuell also dieses Konzept von Working Out Loud, dieses Peer-to-Peer-Learning auch ein Stück weit abgewandelt, aber auch einfach übernommen, weil wir gemerkt haben, das funktioniert gerade in der Zeit, wo Führungskräfte und Mitarbeitende viel um die Ohren haben, sehr, sehr gut, da einfach in regelmäßigen Abständen zusammenzukommen mit einer Lerngruppe und dann sich einfach auszutauschen, zu reflektieren, ist sehr wertvoll und wird in verschiedensten Formen und Farben, sage ich mal, weiterhin umgesetzt, richtig.
Ja, du hast schon gesagt, Zusammenarbeit, offene, vernetzte Zusammenarbeit, auch im Kontext Lernen, das hat schon auch viel damit zu tun, dass man sich mit neuen Bedingungen beschäftigt. Jetzt haben wir auch in den letzten 3 Jahren ganz neue Bedingungen in der Arbeitswelt durch die Pandemie bekommen und viele Unternehmen haben auch neue Antworten darauf gesucht. Also wie sieht auch so ein hybrider Mix zum Beispiel aus? Lassen wir das die Leute selbst entscheiden? Geben wir das vor? Jetzt haben viele Unternehmen die Leute auch versucht zurückzuholen. Die Leute wollen das nur teilweise, sagen Studien. Wie geht ihr mit diesem Thema um? Homeoffice, mobiles Arbeiten versus Büro? Dann habt ihr natürlich noch White Collar versus Blue Collar. Ja. Also wie macht man's? Wie macht ihr es?
Ja, also für den Bereich White Collar gibt es den sogenannten Smart Work Ansatz. Das ist ein Projekt oder ich sag mal ein Framework, mithilfe dem Führungskräfte gemeinsam mit ihren Teams ein Stück weit erarbeiten können, was sind eigentlich unsere Kernaufgaben in diesem Bereich, wo stiften wir einen Mehrwert, für wen und für welche dieser Tätigkeiten möchten wir in welcher Frequenz zusammenkommen und wo ermöglichen wir Remote Work. Das heißt, versuchen wir uns mit diesem Smart Work Ansatz ein Stück weit einfach einen Rahmen vorzugeben, der diese Diskussion, die ja sehr emotional geladen ist, zu versachlichen. Man darf nie verkennen, dass Menschen in den letzten Jahren angefangen haben, neue Lebensrealitäten zu schaffen, ihre Lebenskonzepte anzupassen. Manche haben Verantwortung übernommen in der Pflege, also für Familienmitglieder. Manche haben sich anders orientiert in bestimmten Bereichen. Und ich glaube, mit der Brechzange werden wir da langfristig nicht erfolgreich sein. Ich glaube, wir müssen da einfach in einen sachlichen Dialog gehen und daraus dann gemeinsam Erkenntnisse ableiten. Das ist ein Stück weit der Ansatz, den Bosch da verfolgt und das genau auch versucht umzusetzen.
Und dafür ist es natürlich auch notwendig, dass man erfährt, woran auch andere arbeiten. Da gibt es natürlich auch spannende Kommunikationsformate. Ihr probiert da auch einiges aus, auch mit dem Thema Podcasting. Das verbindet uns beide ja auch. Unbedingt. Denn du bist als Podcast-Host intern auch unterwegs. Wie habt ihr das Thema entwickelt und was macht ihr da alles?
Ich versuche das Ganze mal so zu beschreiben, dass für alle, die jetzt zuhören, das möglichst auch gegebenenfalls leicht umsetzbar sein könnte, weil es ist aus meiner Sicht ein Medium, was wirklich stark funktioniert. Also zum Thema Podcast. Der Ready for Tomorrow Podcast ist auch eine Art New Work Podcast, den wir intern ins Leben gerufen haben, weil wir gemerkt haben, mit Folien an die Wand kleben oder zeigen, kommen wir nicht weiter. Wir brauchen in einer komplexer werdenden Welt Botschaften, die in der ganzen Informationsflut haften bleiben, und haben gemerkt, dass persönliche Stimmen und dass authentische Botschaften ohne Skript, ohne Vorbereitung in den Fragen ganz, ganz anders wirken, als wenn wir da einfach quasi einen Foliensatz an x Leute verschicken. Und Gabriel, das Ding ist, wir haben, Not macht erfinderisch, wir haben keinerlei Ressourcen gehabt zu Anfang und haben sie auch weiterhin nicht so wirklich. Das heißt, du musst dir wirklich vorstellen, und jetzt komme ich zu der Beschreibung, wir haben einen Serientermin in Outlook, der geht 15 Minuten, immer zur Mittagszeit, wo wir einfach alle zwei Wochen jemand anderen aus der Firma einladen, unabhängig von der Hierarchieebene. Also wir hatten schon Praktikanten bis hin zu zwei Geschäftsführern bei Bosch in diesem Podcast und definieren eigentlich vorher immer nur grob die Richtung. Und meistens fokussieren wir uns auf Themen, für die diese Menschen richtig brennen. Ja, Leidenschaft, Passion ist einmal so quasi dann unser Treiber, um dann ein richtig gutes Gespräch entstehen zu lassen. Und wir schließen dann immer einfach die 15 Minuten mit einem Call to Action ab. Ja, das kann etwas zum Ausprobieren sein, das kann ein Link zum Stöbern sein und schaffen damit eine neue Form der Unternehmenskommunikation, die super authentisch und kurzweilig und trotzdem informativ ist. Und das macht irrsinnig viel Spaß. Kann mir vorstellen, dass wir da noch länger uns austauschen könnten über Tipps und Tricks zum Thema Podcasting, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen tatsächlich, ja.
Ich mache ja auch einen internen Podcast noch bei uns beim DSGV, beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband. Cool. Und da war eben auch so die Idee, da mal erstmal ein Angebot ja auch zu machen. Man weiß natürlich auch nicht, wie das angenommen wird. Und dann bist du natürlich schnell bei Infrastruktur. Wie verteilt man überhaupt die Folgen? Es ist ja nicht so easy möglich, wie man das jetzt vielleicht im Privaten macht, wo man einfach alles irgendwo hochlädt auf irgendeinen Hoster und fertig, sondern man muss natürlich schon auch schauen, ist das alles im Rahmen der Datenschutzvorgaben und so weiter und so fort. Aber wie du sagst, die Leute sind dann auch dankbar dafür, wenn man sich die Zeit nimmt, wenn man zuhört. Durfte dann auch bei uns mit Leuten aus dem Vorstand sprechen, die dann natürlich auch mit einmal ganz private und persönliche Dinge teilen, ja, genau, die sie in einem anderen Zusammenhang vielleicht nicht teilen. Und so ermöglicht dieses Format auch ganz andere Dinge.
Unbedingt, unbedingt. Ich glaube, eine zunehmende Unsicherheit im Außen, in der Außenwelt, erfordert eine zunehmende Sicherheit im Innen und somit auch intern. Die Menschen brauchen Leuchttürme, an denen sie sich orientieren können, an denen sie sich reiben können. Und dann von der damaligen Geschäftsführerin, der Phyllis Albrecht zum Beispiel, eben zu erfahren, was so ihre Morgenroutine ist, wie die so ausschaut und was sie so auf die Palme bringt und was, wo sie so total für brennt. Das sind so Dinge, ich glaube, damit packst du Menschen einfach ganz anders, auch gerade bei komplexeren Herausforderungen, hast du dann einfach viel belastbarere Beziehungen, als wenn du einfach, sag ich mal, irgendwie versuchst, ganz kühl und sachlich Dinge durchzutreiben. Ich glaube, da geht dann vieles unter, gerade in den aktuellen Fluten der Informationen, sage ich mal.
Und gab es dann auch nur konstruktives Feedback zu dem Podcast oder wie sah die Resonanz so aus?
Also die Resonanz war eigentlich durchweg positiv und wir haben auch eigentlich keine Werbung für gemacht, sondern einfach nur reingeschrieben, bitte weiterleiten an interessierte Kollegen. Und tatsächlich ist es dann so zu einem Selbstläufer geworden. Aber was ich schon gespürt habe, war, dass es eine Herausforderung für die Organisation war. Was meine ich damit? Dieses Spontane, nicht Geskriptete, einfach mal Authentische, Menschliche, dass das okay ist, dass das erlaubt ist, dass wir gerne einfach, so wie wir beide es jetzt tun, ja, ungeskriptet, ungefiltert, einfach authentisch miteinander sprechen. Ich glaube, das ist eine Art und Weise der Kommunikation, die nicht überall gleichermaßen gewöhnlich ist, gerade wenn man auch noch aufgenommen wird. Und ich kämpfe dafür, Gabriel, für genau diese Realness, für diese Echtheit, weil ich der Meinung bin, dass es die immer stärker braucht, je stürmischer die Zeiten werden. Und davon bin ich ganz fest überzeugt. Daher auch das Thema Feedback, für das ich so brenne.
Ja, du bist ja auch ein richtiger Feedback-Trainer, also machst auch Feedback-Workshops und sprichst auch intern sehr viel über dieses Thema. Und es war ja auch zu lesen, du gibst dann auch einfach mal eurem CEO Feedback. Das traut sich doch sonst keiner.
Das traut sich sonst keiner. Also Gabriel, das Thema Feedback ist tatsächlich eine Mission, die mich tagtäglich antreibt, weil ich hole vielleicht ganz kurz aus, schwenke dann zu Bosch und dann zu meiner Selbstständigkeit. Also ich würde einmal insofern kurz ausholen, dass ich sage, wir haben in diesem Land über Jahrzehnte eine tolle Zeit gehabt. Die haben wir auch gerade aktuell. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es höchste Zeit ist, viel öfter unseren Feedback-Muskel zu trainieren. Warum? Weil wir viel öfter Gewohnheiten hinterfragen dürfen, viel öfter Dinge, die auch jetzt vielleicht gut laufen, trotzdem in einer neuen Perspektive nochmal neu betrachten dürfen. Und leider haftet diesem Wort Feedback oft eine gewisse Gefahr oder eine gewisse Negativität an. Keine Frage, wir sprechen da seit über 20, 30 Jahren drüber, das ist jetzt nichts Neues. Aber die unternehmerische Notwendigkeit gewinnt stark an Bedeutung zum einen und zum anderen beobachte ich auch über mehrere Generationen hinweg, dass Wertschätzung, aber auch die persönliche wie fachliche Weiterentwicklung an Bedeutung gewinnt. Das heißt, es gibt zwei ganz große Trends, die das Thema Feedback eine neue Bedeutung beimessen und genau, bei Bosch haben wir dieses Thema erkannt und haben eine sogenannte Feedback-Landschaft ins Leben gerufen, die ich jetzt nicht detailliert beschreiben möchte, aber Bosch, auch der Konzern, nimmt das Thema sehr, sehr ernst. Ich darf als Product Owner diese Feedback-Landschaft weltweit ausrollen. Ist übrigens auch super spannend, da die kulturellen Unterschiede zwischen Japan, Mexiko und Westeuropa, sage ich mal, zu berücksichtigen. Und ja, in meiner Selbstständigkeit, an quasi den Tagen die Woche, wo ich nicht bei Bosch bin, darf ich noch, ich sag mal, Feedback-Konzepte dann entwickeln, so wie ich es gerade Mathilde erklärt habe, die dann etwas, ich sag mal, individueller auf gerade so im Mittelstand auf bestimmte Bedürfnisse zugeschnitten sind. Das mal so als, ich sag mal so als Rundumschlag zum Thema Feedback und was ich eigentlich so treibe, sowohl bei Bosch als auch in der Selbstständigkeit.
Aber was ist eine Feedback-Landschaft? Ich kenne eine Sofa-Landschaft.
Sehr schön. Ja, ich glaube, guter Hinweis. Also eine Feedback-Landschaft, sie heißt Landschaft, weil sie eben mehrdimensional ist. Es gibt, ich versuche es mal möglichst in einer Minute zusammenzufassen. Gabriel, stell dir vor, du wärst mein Vorgesetzter. Dann gäbe es ja einmal die erste Dimension, Volkan plus Teammitglieder geben Gabriel als Führungskraft Feedback. Zweite Ebene ist, Volkan und Teammitglieder geben sich untereinander Feedback. Dritte Ebene ist, Gabriel, Volkan und Teammitglieder geben dem Vorstand Feedback zur Strategie, Kultur, Transformation. Und die nächste Ebene wäre, wir geben alle Feedback in unsere HR. Wie nehmen wir so die HR-Prozesse wahr? Und wir geben oder ich gebe Gabriel ein Feedback darüber, wie es um meine mentale Gesundheit steht. Also fünf Ebenen, die aus unserer Sicht eben unterschiedliche Konzepte benötigen, unterschiedliche Ansätze benötigen. Und deswegen heißt es Landschaft, einfach weil es eben nicht nur ein Baum ist, sondern viele verschiedene, sage ich mal, die verschiedenste Früchte tragen.
Und dafür nutzt er dann auch diverse Kommunikationskanäle oder auch Formate. Wie kann man sich das vorstellen?
Genau, es gibt verschiedenste Tools, verschiedenste Software, die verwendet werden, um, ich sag mal, erste Daten zu generieren. Aber eigentlich gilt immer der Hauptsatz, der Dialog ist der wahre Schlüssel. Also Daten sind gut, um eine erste Indikation zu kriegen. Ich sage immer meinen Führungskräften, diese Umfrageergebnisse sind natürlich, also gerade so Persönlichkeitstypen, die sehr auf Zahlen stehen, sind dann natürlich super schnell darin, dann super viel zu interpretieren. Aber man darf nie verkennen, dass Zahlen immer eine erste Indikation sind, um dann im nächsten Schritt einen effizienten Dialog zu führen. Das heißt, direkt an den richtigen Themen aufzusetzen und sich dann die Ursachen anzuschauen und dann halt vernünftig Maßnahmen abzuleiten. Deswegen würde ich deine Frage so beantworten, ist eine Mischung aus Tools, Software, aber halt auch ganz klassisch gute Dialoge, die funktionieren.
Du als Feedback-Experte, ja. Wem gibst du Feedback und wann? Also wenn du darum gebeten wirst oder auch ungebeten? Wenn du den Eindruck hast, es passt. Weil das ist ja mit dem ungebetenen Feedback auch mal so eine Sache, ne? Also ungebeten Ratschläge, selbst wenn sie gut gemeint sind.
Ja. Okay. Ich gehe stark davon aus, du gehst jetzt vom klassischen Kontext aus, ich habe Teammitglieder.
Zum Beispiel.
Okay. Sehr spannende Frage. Ich baue jetzt an dieser Stelle mal gerne, oder ich möchte gerne mal an dieser Stelle die Metapher des Beziehungskontos einführen. Ich glaube, dass wir mit jedem Menschen ein Beziehungskonto pflegen, ja, mhm. Du und ich auch gerade, auch wenn das vielleicht noch nicht so prall gefüllt ist, weil es noch nicht so viele wertschätzende Ereignisse gab oder vertrauensbildende Ereignisse gab.
Immerhin bist du schon mal hier eingeladen.
Das ist schon mal, genau, also ich bin schon mal nicht im Dispo, sehr gut. Freut mich. Nee, also kurz nochmal ein bisschen konkreter. Ich glaube, es hängt stark davon ab, wie es um unser Beziehungskonto steht, zum einen, und zum anderen auch, wo sind die Bedürfnisse des anderen, ja, das heißt, und wo sind auch meine Bedürfnisse, das sind, also, wenn ich weiß, mein Gegenüber ist jemand, der mir schon mal signalisiert hat, Volkan, das Thema Feedback oder persönliche Weiterentwicklung ist mir wichtig, dann stelle ich auf jeden Fall, wenn ich was habe, die Frage, du, darf ich dir zu der Präsentation Feedback geben, Fragezeichen, und dann kommt meistens eigentlich ein Ja, und gleichzeitig ist auch die Frage, wie hoch ist mein Bedürfnis, mein Interesse daran, dieser Person Feedback zu geben? Und ich glaube, diese beiden Dinge muss man einfach austarieren. Ich persönlich bin aber ein großer Fan davon, lieber einmal mehr nachfragen, ob Feedback in Ordnung ist, ja, und es dann einfach mal machen. Weil es geht so viel verloren dabei, Gabriel, dass wir uns die Dinge nicht sagen. Es geht so viel Potenzial, so viel Leichtigkeit, so viel Spaß an Beziehungen verloren, einfach weil wir Dinge verschweigen, weil wir vermeintlich eine gewisse Harmonie anstreben. Und da kämpfe ich dafür, dass einfach Dinge nicht unter den Tisch gekehrt werden, sondern auf den Tisch kommen. Und das ist so ein bisschen das Paradoxe am Feedback. Es fühlt sich immer, gerade zu Beginn, erstmal etwas merkwürdig an, aber diese Leichtigkeit und diese Verbesserung der Zusammenarbeit danach ist halt jedes Mal, steckt jedes Mal diese phasenweise unangenehme Gefühl um Längen, ja, und darum geht's mir und da kämpfe ich tagtäglich für tatsächlich.
Ich hatte mal so eine auch unangenehme Situation in einem Team, ist schon ein paar Jahre her. Mhm. Da waren wir in so einem Offsite, in so einem Workshop und dann sagte der Trainer, die Trainerin, so, jetzt schreibt jeder mal ein Feedback auf für alle anderen, also jeweils. Jede Person, die hier noch mit dabei ist, schreibt aber nicht dazu, von wem das ist. Und dann bekommt jeder die Karten vom anderen. Das heißt, jeder hat dann irgendwie von dem anderen. Und du wusstest aber nicht, von wem das Feedback ist. Und dann öffnest du so diese Umschläge. Und bei mir stand dann auf einem drauf, mehr ins Tun kommen, nicht so viel in Überschriften unterwegs sein. Und ich so, wer hat das geschrieben?
Da stellen sich mir die Nackenhaare gerade auf.
Also ich wollte nur sagen, mit Feedback wird auch sehr unterschiedlich umgegangen und gerade wenn man nicht weiß, wer sagt's mir, was meint er oder sie damit, wird's schnell ungut, oder?
Unbedingt. Also ich finde erstmal die Anonymität ist erstmal super schwierig, weil ich kann ja kaum was damit anfangen dann im fortführenden Kontext. Deswegen müssen wir mit anonymen Feedbacks, ich sag mal, das war gerade eben das Beispiel mit der Indikation, also Daten anonyme Daten über eine Umfrage können dabei helfen, die richtigen Sachen mal zu durchleuchten. Aber es braucht halt eine sehr viel konstruktivere Art und Weise, ja. Mal als Beispiel, Gabriel, einfach, was sind so Kennzeichen für mich für ein richtig gutes Feedback? Also ich habe es gerade eben erwähnt, Gabriel, darf ich dir Feedback geben? Fragezeichen. Und das dann auch am liebsten zeitnah zu tun und nicht irgendwie für etwas, was schon 4 Wochen her ist. Und dann im zweiten Schritt ein Stück weit zu beschreiben, was man beobachtet hat, Auswirkungen zu beschreiben, die sich am besten Falle aufs Geschäft beziehen, ja, oder auch, was hat das mit mir als Person gemacht? Also eher Auswirkungen zu beschreiben. Und was ich dabei immer wieder sage, ist, je mehr Beispiele wir liefern, desto besser. Guck mal, dein Feedback war ja, was du gerade eben beschrieben hast, du sollst mehr ins Tun kommen. Naja, ohne ein konkretes Beispiel, wo man sagt, also ne, wir sind ja per se nicht Superstars und noch nicht per se Underperformer, sondern wir müssen eigentlich jeden Tag jede Situation aufs Neue bewerten. Und da helfen Beispiele total. Und da sage ich immer, eigentlich kein Feedback ohne Beispiel. Ja. Und ich glaube, wenn man so diese grundlegenden Dinge berücksichtigt, dann kann da auch verdammt viel gut gehen. Und das eben, diese Basics zu vermitteln und dann dafür zu sorgen. Und ich glaube, so kann man das, was ich tagtäglich tue, gut zusammenfassen, dafür zu sorgen, dass Feedback nicht als etwas Kritisches, Gefährliches wahrgenommen wird, sondern als etwas Bereicherndes, quasi wie ein prägendes Erlebnis wahrgenommen wird, das eine Beziehung nachhaltig stärkt. Das ist ein Stück weit meine Mission, Gabriel. Und das macht richtig viel Spaß, vor allem mit Menschen, die das verstanden haben.
Ich habe irgendwann mal über Feedback gelesen, es wäre doch eigentlich gut, wenn wir das Feed-Forward nennen würden und nicht Feedback, weil es geht ja darum, konstruktiv nach vorne zu denken. Und ich habe so den Eindruck, in den Unternehmen ist es oft noch schwierig, weil man verbindet das dann mit dem jährlichen Mitarbeitergespräch und dann gibt es so die Mitarbeiterperspektive und dann gibt es so die erhöhte Führungskräfteperspektive. Also es hat auch oft gar nicht so viel Augenhöhe, die ja auch hilfreich ist bei einem Feedback. Das heißt, wir haben das irgendwie gar nicht so richtig gelernt, ne?
Genau, richtig, richtig. Und wir sind ja jetzt im 4. Quartal und die Jahresgespräche stehen entweder jetzt bald an oder im nächsten Quartal. Ich möchte allen Führungskräften mal den Hinweis mitgeben, fragt doch mal eure Mitarbeitenden, ob sie mit diesem einmal jährlichen Feedback zufrieden sind oder ob sie sich das öfter wünschen. Ich bin der Meinung, das kann man dann auch sehr stark an den Bedürfnissen der Mitarbeitenden oder auch ein Stück weit das, was realistisch ist, ausrichten. Und du hast gerade eben die Aussage getroffen, dass wir das nirgends richtig gelernt haben. Das stimmt. Gleichzeitig ist die Diskrepanz zwischen dem, was wir eigentlich benötigen würden an Handwerkszeug in Sachen Feedback und dem, wie wir tagtäglich reagieren oder mit dem Thema umgehen, sehr, sehr groß. Vor allem, ich finde das super spannend, wenn man darüber nachdenkt, woher das Ganze eigentlich kommt. Warum tun wir uns mit dem Thema Feedback so schwer? Über tausende von Jahren, Gabriel, sind wir als Steinzeitmenschen halt in sozialen Gruppen unterwegs gewesen. Und wenn da die Gruppe gesagt hat, Gabriel, wir finden dich nicht toll, deine Haare passen uns nicht oder I don't know, irgendwas. Soziale Ablehnung konnte bedeuten, dass du verhungerst und konnte bedeuten, dass, also deswegen müssen wir festhalten, dass unser Gehirn erstmal immer noch per se soziale Ablehnung, / kritisches Feedback als etwas sehr Gefährliches einstuft. Und ich stehe halt heute hier und sage, okay, danke Evolution bis hierhin, aber jetzt sind wir in wirtschaftlichen Zeiten, wo wir dieses Instrument, das kostenlos ist, das on-demand verfügbar ist, viel smarter, viel geschickter nutzen dürfen und sogar müssen, würde ich sagen, um einfach ja weiterhin für gute Luft in Teams zu sorgen und weiterhin wirksam zu sein. Und das ist so, glaube ich, das wichtige Thema, was man dabei nicht vergessen darf. Es ist für viele von uns, auch für mich, immer erstmal eine Überwindung, Feedback offen anzunehmen, aber sich bewusst zu machen, dass das Ganze ein Relikt aus der Steinzeit ist und gerne auch anders aufgefasst werden darf. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die nicht von heute auf morgen klappt. Und deswegen braucht es da ganz viel Übung und nicht einmal im Jahr nur so ein Feedback-Gespräch.
Aber du holst dir schon auch oft das Feedback von anderen. Du fragst schon auch nach.
Also ich bin da etwas extrem. Ich bin ein Riesenverfechter von sogenannten Feedback-Tandems und ich habe in Summe 5 Feedback-Tandempartner. Das sind Menschen, mit denen ich eng zusammenarbeite. Es sind teilweise Kunden, mit denen ich eng zusammenarbeite, wo wir uns in regelmäßigen Abständen Feedback geben gegenseitig. Und das eigentlich auf eine ziemlich simple Art und Weise. Viele kennen ja Keep, Start, Stop. Ja, und gemäß dieser Methodik lade ich alle 4, manchmal alle 6, manchmal alle 8 Wochen, je nach eben Tandempartner, zu einem Feedback-Gespräch ein. Das ist ein ganz klassischer Serientermin. Und ich habe zu jedem dieser Tandempartner so ein Post-it, Gabriel. Immer wenn mir irgendwas auffällt und es passt gerade nicht zwischen Tür und Angel, das anzusprechen, dann nehme ich es halt mit ins nächste Tandem. Und klar, ideal ist es immer, Feedback zeitnah zu geben, on point, keine Frage. Aber es bleibt manchmal im Alltag nicht genug Zeit, um das zu vertiefen mit Beispielen und konstruktiven Ideen und Wünschen für die Zukunft, ne? Stichwort Feed Forward. Und deswegen diese Tandems, die ich sehr, sehr proaktiv einhole. Und ich würde auch ganz klar sagen, die Selbstständigkeit nebenbei, Gabriel, plus die Führungsrolle bei Bosch als Projekt, also als Product Owner. Also ich habe bei einer Selbstständigkeit einen Mitarbeiter. Bei Bosch haben wir ein Projektteam, das aus 4 inklusive mir besteht. Ich glaube, all das würde ich nicht so meistern können ohne diese ganzen Feedbacks. Es gibt mir ganz viel Sicherheit, mein Selbst- und Fremdbild regelmäßig abzugleichen. In einer sehr komplexen Welt, in einer sehr, ich sag mal, ungewissen Welt hilft mir das ungemein. Ja, gibt mir Sicherheit.
Man braucht aber schon ein gewisses Interesse am Gegenüber, ne? Man muss schon, und ein Wohlwollen bestenfalls ja auch.
Ja,
ne?
Sehr gut. Also du musst Menschen schon mögen. Ja, das stimmt schon.
Das hilft.
Ungemein.
Also ich meine, was auch schon gut wäre, ist, wenn wir uns mehr die Meinung sagen würden, um sie mal klar zu sagen. Also auch wenn wir etwas scheiße finden, dann kann man es ja auch mal sagen.
Ja.
Aber Feedback wäre ja eher noch so eine Art Geschenk.
Ja.
Das könnte dir helfen, ohne dass ich es jetzt für dich genau weiß, aber das ist jetzt meine Perspektive, die ich dir mal mitgebe, ne?
Ja, wobei ich den ersten Punkt von dir schon sehr spannend finde, Gabriel. Also es kann schon auch, also Feedback, diese Feedback-Gespräche können auch schon dafür sorgen, dass man sich auch mal den Frust mal auch kurz auf eine konstruktive Art und Weise in einem geschützten Rahmen einfach mal zu Wort bringt. Ja, ich hatte erst letzte Woche ein Gespräch, da hat mich ein bestimmtes Verhalten so frustriert, dass es mich in meiner Leistung beeinflusst hat. Und dann habe ich einfach gespiegelt und gesagt, also das Verhalten hat, das war jetzt kein Feedback im Sinne von, wo es ist, also das, dann kann die Person das abstellen und hat dann auch das dann auch zugesichert, aber da war es dann eher so, dass ich dann als Feedbackgeber auch jemand war, der dann davon profitieren durfte, ja. Und das ist mal wieder bei meinem Beziehungskonto, das muss dann halt auch gut gefüllt sein, dass das dann auch klappt, ja.
Spannend. Ich glaube, das müssen wir auf jeden Fall nochmal fortführen. Es gibt ja auch viel Lektüre. Kannst du uns abschließend noch ein Buch empfehlen? Vielleicht zum Thema Feedback, vielleicht aber auch ein anderes, das dich geprägt und beschäftigt hat?
Ja, also ich würde 2 Dinge gerne nennen. Einmal ein Magazin, das du auch schon öfter, als wir hier auch schon in der Vorsession hatten, die neue Narrative, ja, ist aus meiner Sicht alles, was so rund um neue Arbeitswelten geht. Jetzt letzte Ausgabe ging um das Thema Sprache, wo auch Feedback eine Rolle mitspielt im Magazin. Also die neue Narrative ist aus meiner Sicht ein sehr unterschätztes Magazin, was uns als Wirtschaftsstandort Deutschland auf jeden Fall zugutekommt. Und ein Buch, was ich gerne empfehle, ist New Work Needs Inner Work. Ist sicherlich ein Buch von der Bettina Roloff und von der Joanna Breidenbach, das sicherlich hier auch schon genannt wurde. Ich glaube, ich weiß nicht, ob vielleicht sogar schon die Autorinnen, die hier...
Nee, das noch nicht.
Das noch nicht, okay, aber das ist auf jeden Fall das Buch New Work Needs Inner Work, auf jeden Fall eine klare Leseempfehlung meinerseits, um, ich sag mal, bei all den Transformationen, die gerade branchenübergreifend stattfinden, einfach eine gewisse innere Sicherheit auch in Teams zu etablieren. Geniales Buch.
Super. Volker, schön, dass du da warst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir führen das mit Sicherheit nochmal fort.
Gabriel, vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ich wünsche allen, die das hier hören, sehr, sehr gute Feedback-Gespräche und sehr viel Mut, wenn es darum geht, Dinge anzusprechen. Ja, tut gut.
Sehr schön. In diesem Sinne, mach's gut, ne? Bis bald.
Jo, tschüss.
Ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Alle Links zu Volkan, wie immer, in den Shownotes, also sein LinkedIn-Profil und die Website natürlich. Wenn ihr mögt, gibt es auch nochmal einen Link zu meiner Website. Dort gibt es nochmal einen Blog. Ich schreibe also regelmäßig auch Blogartikel. Ihr könnt dort auch sehen, was ich als Speaker tue oder Moderator, könnt mich auch anfragen für eure Veranstaltung oder mir auch einfach Feedback geben. Mein Kontaktformular findet ihr dort natürlich auch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns am Freitag schon wieder, dann zur großen Jubiläumsfolge 200. Freue mich sehr, dass ihr zuhört. Vielen Dank. Und wenn ihr mögt und wenn es euch gefällt, dann bewertet den Podcast bitte mit 5 Sternen auf Apple Podcasts oder Spotify, könnt ihr das tun. Gerne jetzt auch direkt im Nachgang zu dieser Folge. Einfach kurz raufgehen, ist schnell gemacht. Und wenn ihr dort mögt, könnt ihr auch noch eine kurze Rezension schreiben. Was gibt euch dieser Podcast? Wie unterscheidet er sich von anderen, die ihr kennt? Was mögt ihr besonders daran? Dann haben wir die Chance, im Ranking zu steigen und hier noch mehr spannende Leute einzuladen. Vielen, vielen Dank. Und wir hören uns dann am Freitag wieder. Bleibt gesund und bleibt connected.